und mache Ihnen die Schriftlesung im Matthäus-Evangelium, Kapitel 26, die Versen 36 bis 46. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Hofe, der hieß Gethsemane, und sprach zu seinen Jüngern: Setzt euch hier, bis dass ich dorthin gehe und bete. Und nahm zu sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibet hier und wachet mit mir. Und ging ein wenig, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch von mir, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafen und sprach zu Petrus: Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum anderen Mal ging er wieder hin, betete und sprach: Mein Vater, ist es möglich, dass dieser Kelch von mir gehe? Ich trinke ihn, denn so geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend. Und ihre Augen waren voll Schlafs. Und er ließ sie und ging abermals hin und betete zum dritten Mal und redete dieselben Worte. Da kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr nur schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist hier, dass des Menschen Sohn in der Sünder Hände überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der ist da, der mich verrät. Wer ist Gott, liebe Gemeinde? Wer ist dieser Gott, zu dem Jesus betete und den er anflehte in der Verlassenheit Gethsemanes? Woher nahm Jesus dieses Vertrauen, diese große Glaubenskraft, um seinen Leidensweg bis zum Ende zu gehen? Der heutige Predigttext zeigt uns manche Gesichtszüge des Gottes Israels, des Vater Jesu. Er befindet sich fast am Ende des zweiten Teils des Buches des Propheten Jesaja. Jesus kannte die Texte Jesajas gut. Wir können davon ausgehen, dass dieses Buch Jesu Verständnis von Gott beeinflusst hat. Mehr noch, seine Beziehung zu ihm maßgeblich geprägt hat. Die ersten Christen kannten und bauten ihre Theologie ebenso auf das Buch Jesaja, das nach dem Psalm eines der meist zitierten alttestamentlichen Schriften im Neuen Testament ist. Und gerade deshalb können wir viel von ihm lernen. Und insbesondere uns die Frage stellen: Wer ist der Gott Israels? Welches Gesicht offenbart er denen, die er liebt? Wie ist dieser Gott, auf den uns Jesus unabweilig weist? Der heutige Predigttext lädt uns ein, Gottes Gesicht aus einem besonderen Winkel kennenzulernen. Ich lese aus Jesaja 54, die Versen 7 bis 10. Gott sagt zu dir: Nur für kurze Zeit habe ich dich verlassen. Ich will dich wieder zu mir holen. denn ich liebe dich immer noch. Im Zorn habe ich mich für einen Augenblick von dir zurückgezogen. Doch ich habe Erbarmen mit dir. Und meine Liebe wird nie mehr aufhören. Das verspreche ich dir, der Herr, dein Erlöser. Damals nach der großen Flut schwor ich Noah: Nie mehr wird die ganze Erde überschwemmt werden. Und heute schwöre ich: Ich bin nicht mehr zornig auf dich, Jerusalem. Nie mehr werde ich dich drohen. Berge mögen einstürzen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir wird nie erschüttert. Und mein Friedenspunkt wird niemals wanken. Das verspreche ich, der Herr, der dich liebt. Liebe Gemeinde, Gott spricht. Gott spricht zu seinem Volk durch den Propheten. Mit seinem Geist offenbart er sich dem Propheten. Mit Gottes Geist gibt der Prophet Gottes Wort dem Volk Israel weiter. So schafft Gott durch sein Sprechen eine große Nähe zu den Menschen. So etwas wie Intimität. Diese Nähe klingt in der Wortwahl Gottes nahe. Diese Nähe klingt in der Wortwahl Gottes an, denn sie spricht wie ein Mann, der seine Frau für kurze Zeit im Zorn den Rücken gekehrt hat und bald wieder auf sie zugeht und ewige Liebe verspricht. Nur für kurze Zeit habe ich dich verlassen. Ich will dich wieder zu mir holen, denn ich liebe dich immer noch. Im Zorn habe ich mich für einen Augenblick von dir zurückgezogen, doch ich habe Erbarmen mit dir und meine Liebe wird nie mehr aufhören. Das verspreche ich dir. Es mag ein bisschen wie die Fortsetzung vom Hohenlied der Liebe sein, wenn die Liebe dem Alltag und deren Spannungen ausgesetzt ist. Gottes Geschichte mit den Seinen ist eine wahre Liebesgeschichte mit Auf und Ab und mit einem dauernden Austausch. Deshalb spricht Gott und in seinem Sprechen enthüllt er sein Gesicht. Er bleibt nicht distanziert und riesengroß, nein. Der Schöpfer, der die Sinnflut über die Erde aus Wut toben ließ, ist zwar wieder aufbrausend, aber dieses Mal behält er die Fassung. Dreht sich kurz weg, sammelt sich und wendet sich nach kurzer Zeit wieder zu seinem Volk, das er liebt. Seine Gefühle scheinen so überwältigend zu sein, dass Gott nicht anders kann, als sich für einen Augenblick abzuwenden. Solche Gefühle kennen wir auch. Zum Beispiel als Eltern, wenn kleine Kinder die Geduld bis am Rand treibt, wo man für kurz rausgeht, schnauft, bis dass man wieder zurückkommen kann mit einem kühlen Kopf. Gott lässt sich in menschlicher Gefühlslage sehen. Er schluckt nicht alles runter. Er steht zu sich und zu den Menschen. Unser Gott ist der Gott Jesu Christi. Er ist ein persönlicher Gott, liebevoll und einfühlsam. Er kann auch zornig sein und dies gleich bereuen. Unser Gott kennt Brüche. Er ist weder in Stein gemeißelt noch aalglatt. Gott lässt sich sehen und greifen. Er lässt uns mit ihm streiten, bitten, flehen und wieder versöhnen. Wir sind ihm alles, nur nicht gleichgültig. Und er hält all unsere Gefühlslagen aus und bahnt mit uns den Weg weiter. in der Zeit, als unser Text geschrieben worden ist, war das Volk Israel in einer seiner schwersten Krisen. Nach der Niederlage Israels gegen die Babylonier ist nicht nur die Stadt Jerusalem besiegt und der Tempel samt den Tafeln mit den 10 Geboten zerstört. Die meisten gebildeten Menschen und begabten Handwerker sind in die mächtige Großstadt Babylon deportiert worden. In Israel und Jerusalem ist vor allem das kleine Volk mitten in Trümmern geblieben. In Babylon, wo Jesaja sich befindet und Gottes Botschaften spricht, organisieren sich die Deportierten. Einerseits passen sie sich an diesen Umständen, um zu überleben, und dies nicht ganz ohne wirtschaftliche Erfolge. Andererseits pflegen sie ihre eigenen Traditionen, obwohl sie abgeschnitten sind von ihren Wurzeln, von ihren heiligen Orten. In dieser Zeit mussten sie sich ganz vielen Gedanken über ihren Glauben machen. Was macht unseren Glauben aus? Was brauchen wir wirklich, um als Gottes Wort bestehen zu können? Wie können wir in der Fremde unseren Glauben zum Ausdruck bringen? Hat uns Gott endgültig verlassen? Mitten im babylonischen Exil spricht Jesaja von Liebe. Von Liebe und Friede. Es klingt hier nicht sehr konkret, aber im folgenden Abschnitt geht es ganz klar um die Rückkehr nach Jerusalem und der Wiederaufbau der heiligen Stadt. Die Zeit der Trennung soll ein Ende nehmen. Jesaja spricht von Gottes Zorn als ein tobendes Meer, das an die Sintflut erinnert, nur erinnert. Vieles ist zerstört, doch viele haben es überstanden. Viele haben überlebt. Was nun? Gott, nachdem er im ersten Teil des Buches Jesaja gewarnt hat, verspricht er nun im zweiten Teil, sein Volk zu stützen und zurückzuführen. In unserem Abschnitt am Ende dieses zweiten Teils ist die Rückkehr gewiss. Jerusalem wird schöner als je zuvor wieder aufgebaut. Die Hoffnung wächst, ist bereits groß. Gott ist nicht mehr der Strafende. Er ist der Tröstende, der Liebevolle, Gütige, Zugewandte. Gott gleicht einem wohlwollenden Vater, der es nicht einmal nötig hat, zu ermahnen oder an den Verfehlungen zu erinnern. Bedingungsloser Frieden, auf eine starke Liebe begründet. Das verspricht Gott. Denn dem tobenden, flutartigen Zorn stehen unerschütterliche Hügel und Berge gegenüber. Berge mögen einstürzen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir wird nie erschüttert. Und mein Friedensbund wird niemals wanken. Das verspreche ich dir, Herr, der dich liebt. In der Verlassenheit von Gethsemane erlebt Jesus Gott als die letzte Instanz, an die er sich wenden kann. Nur in Gott kann das, was geschieht, seinen Sinn finden. Nur deshalb ist er der einzige gültige Ansprechpartner. In der Verlassenheit der Menschen, die einen nie ganz verstehen können, in der Selbstverlassenheit, in Momenten, in denen das eigene Leben an seine eigene Grenze kommt, sei es aufgrund einschneidender Lebensveränderungen oder im Angesicht der Endlichkeit dieses Lebens. Es gibt diese Augenblicke menschlicher Verlassenheit, in denen sogar unsere Nächsten, unsere Liebsten nur ansatzweise einen begleiten können. Ja, wir kennen alle Augenblicke der Verlassenheit. Da brauchen wir nicht zwingend Richtung Syrien, Ukraine oder Flugzeugabstürzen suchen. Nein, es reicht, wenn Nachbar, Freunde, Kollegen oder wir selbst eine bedrohliche Diagnose bekommen, die Arbeitsstelle verlieren, die Ehe aufgelöst wird oder man einfach altersbedingt feststellt, dass man kaum mehr gebraucht wird oder wenn man durch Demenz sich selbst verloren geht. In der Nachfolge Jesu können wir unser Vertrauen auf Gott setzen und aus seiner Liebe Hoffnung schöpfen. Ja, auch im Moment der tiefsten Verlassenheit lädt uns Jesus ein, in ihm nachzumachen. Wie er es uns vorgemacht hat, unsere Augen und unser Herz auf Gott zu richten, uns in der Beziehung zu ihm zu öffnen. Ja, wir können uns öffnen, weil unser Gott uns sein wahres Gesicht zeigt, ebenso wie seine unerschütterliche und bedingungslose Liebe. So können wir in jede Lebens- und Verfassungslage vor ihm treten, mit der Gewissheit, ganz und gar geliebt zu sein.